So endet die Sinfonie in C-Dur von Karl Maria von Weber. Wir haben Bruno Weil mit der Capella Coloniensis gehört. Karl Maria von Weber, 2026 ist sein Jahr. Am 5. Juni 1826, vor 200 Jahren also, ist er gestorben in London. 1786 kam er in Eutin zur Welt, wahrscheinlich im November. Und Berlin ist eine Weberstadt. Hier liegen viele seiner Autographe in der Staatsbibliothek unter den Linden. Hier wurde die Oper aufgeführt, die ihn berühmt machte, die romantische Oper, romantischste Oper überhaupt. Der Freischütz von Karl Maria von Weber. Und der hat auch die wahrscheinlich gruseligste Szene der Musikgeschichte, die Wolfsschluchszene. Da gießt Max Kugeln, 6 Kugeln, die auf jeden Fall treffen. Und eine Kugel, eine siebte, die dem Teufel gehört, der entscheidet, wen dann am Ende diese Kugel trifft. Und dieses Kugelngießen, diese Szene, gliedert auch den Dokumentarfilm über Karl Maria von Weber, den heute Abend Arte Fernsehen zeigt. Der Freigeist heißt er, Karl Maria von Weber. Ich bin jetzt mit einem der beiden Regisseure verbunden, Philipp Quiring. Schönen guten Tag, Philipp.
Guten Tag.
Karl Maria von Weber, ja klar, 2 Jubiläen, Geburtstag und Todestag, wobei man ja noch nicht mal ganz genau weiß, wann er geboren ist, nur wo. So in Schleswig-Holstein. Die Familie war nur kurz da in Eutin. Was war das denn für eine Familie?
Ja, das war eine sehr rastlose Familie, wie der Sohnemann Karl Maria dann auch. Also eine Theaterfamilie, die sind durch die Lande gereist. Durch die Kulturnation Deutschland sind aufgetreten. Die Kinder waren immer wieder auf der Bühne in unterschiedlicher Funktion. Karl Maria hat Geige gespielt, er hat gesungen, er hat hervorragend Klavier gespielt und ja, hat einfach von klein auf auch gelernt, was es heißt, vor Publikum zu stehen und die Leute auch zu unterhalten.
Ja, früh gefördert wurde er vom Vater. Der hat ihn doch, glaube ich, auch mal bald als den neuen Mozart vorgestellt und ein Von in den Familiennamen hineingeschmuggelt. Klingt eigentlich so ein bisschen bunt, oder?
Genau, der Vater war sehr geschäftstüchtig und hat versucht, aus seinem Sohn einen zweiten Mozart zu machen, hat sich auch um die Ausbildung dann in professioneller Weise gekümmert, hat zum Beispiel den Bruder von Josef Haydn, Michael Haydn, als Lehrer dann akquirieren können. Und so ging das dann immer weiter. Also es gab diese Balance in der Weber-Prägung des Autodidaktischen, dass er einfach Volksmusiken und Lieder irgendwo kennengelernt und aufgesogen hat und die er dann später ja auch in seinen Opern verarbeitet hat. Aber dann eben auch diese professionelle Musikausbildung mit immer wieder wechselnden Lehrern. Die Familie ist sehr oft umgezogen und an unterschiedlichen Orten brauchte es dann auch wieder einen neuen Lehrer.
Jetzt ist ja in eurem Film Der Freigeist die Oper Der Freischütz, also das berühmteste Werk von Karl Maria von Weber, auch zentral. Nun hat ja Weber auch ganz vieles andere komponiert. Und ich möchte dich jetzt nochmal fragen, Philipp Quiring, erinnerst du dich noch an deinen ersten Weber? War das Der Freischütz oder doch was anderes?
Das war tatsächlich Der Freischütz im Musikunterricht. Ich hatte damals einen Musiklehrer am Max-Planck-Gymnasium in Dortmund, Volker Wick heißt er. Und der war begeisterter Waldhornspieler, also ein Instrument, was mir immer so ein bisschen fremd war. Und wir haben dann damals auch den Freischütz durchgenommen. Und ich erinnere mich noch an Samuel, erschein, an diese Stellen, wenn dann die einzelnen Freikugeln gegossen werden. Also das war mein erster Weberkontakt, ja.
Du sagst Waldhornspieler, das gibt mir jetzt das Stichwort. Wir haben hier einen kleinen Ausschnitt, bevor wir weitersprechen, aus dem Freischütz in einer Fassung für Hornquartett, der Jägerchor aus dem 3. Akt.
Thank you.
German Horn Sound haben wir hier gehört. Mit dem Jägerchor aus dem Freischütz von Karl Maria von Weber. Auf Radio 3 spreche ich mit Philipp Quiring, einer der beiden Regisseure eines neuen Dokumentarfilms über Karl Maria von Weber im Jubiläumsjahr. Das ist eine, Philipp, natürlich Pflicht für einen Musikjournalisten, fast Pflicht, sich mit einem Komponisten zu beschäftigen, der so dick Jubiläum hat. Mhm. Aber einen Film umzusetzen, das erfordert dann doch sehr viel Engagement. Was war denn ausschlaggebend für euch, für Holger Preuße und dich? Das muss jetzt doch ein Film sein.
Ja, also grundsätzlich erstmal, was du schon gesagt hast, der Anlass. Und da muss man diesen Anlass bei einem Film meistens auch schon 1 bis 2 Jahre vorher im Blick haben. Und wir haben uns eben gefragt über Weber, das ist eigentlich ein Komponist, der sehr bekannt ist, aber über den man dann im ersten Moment meint, man weiß sehr viel, aber im zweiten Moment dann feststellt, Moment, so viel weiß ich doch nicht. Ich kenne vielleicht den Freischütz und noch das ein oder andere Stück für Klarinette, das Klarinettenkonzert F-Moll oder so. Aber wenn man dann mal genauer schaut, dann stellt man fest, bei Weber gibt es doch einiges zu holen. Und je mehr wir uns dann da eingearbeitet haben, desto skurriler wurde diese Figur auch für uns. Also Weber hat zum Beispiel zu Hause einen ganzen Zoo sich gehalten, kann man sagen, Hund, Katze, 2 Pferde, Hühner, ein Vogel und irgendwann sogar auch noch einen Affen.
Wie hat er denn gewohnt? Hat er viel Platz gehabt oder alles in einem Zimmer?
Also er ist auch, je nachdem, wo er gerade angestellt war, hat er dann auch unterschiedlich gewohnt und irgendwann, als er dann ein bisschen gefestigt war, nach Jahren, die wirtschaftlich nicht so gut gelaufen sind, die auch Schulden angehäuft hat, da war er dann auch auf der Flucht vor Gläubigern oder war zwischendurch auch nochmal im Gefängnis, weil er eben die Schulden nicht bedienen konnte und irgendwann hat er die Schulden aber abgetragen, kam zur Ruhe. Auch die Liebeleien mit unterschiedlichen Frauen in unterschiedlichen Städten haben nachgelassen und er hat dann tatsächlich auch geheiratet, ist sesshaft geworden und da hat er dann im weitesten Sinne ein gutbürgerliches Leben, nur eben mit sehr vielen Tieren geführt und später kamen dann auch noch Kinder dazu.
Kinder, Tiere, Ehefrau gab es dann auch, eine feste. Ihr habt an verschiedenen Lebensstationen gedreht, Eutin, Dresden, Berlin, London. Experten, Musiker, Musikerinnen, Musikwissenschaftlerinnen treten auf, erzählen von und über Weber. Es gibt auch gespielte Szenen. Also es gibt einen Schauspieler, der zum Beispiel gleich am Anfang durch den Wald rennt und dann spannend auch und Freikugeln gießt, 7, ne? Die 7 Stationen von Weber. Welche? Was war euch besonders wichtig?
Also wir haben Feuer im Wald gemacht. Das fand ich sehr aufregend. Das ist ja etwas, was man gar nicht so machen darf. Also wir waren in Brandenburg im Wald.
Haben, auch noch.
Ja, haben einen Kameramann, der mit der Kamera auch sehr toll gestalten kann, Sebastian Hattop, der auch noch eine Feuerwehrausbildung hat, sodass es sogar auch noch nicht mal illegal war, was wir da gemacht haben. Und dann haben wir mit der Ausbildung, die uns ein Waffenschmied zur Verfügung gestellt hat, der hat uns dann auch noch entsprechend eingewiesen, haben wir tatsächlich Bleikugeln im Wald selbst gegossen. Und das eben mit diesem Schauspieler Daniel Sejourné, der Weber auch, finde ich, sehr ähnlich sieht. Und
stimmt, ja.
Da haben wir bestimmte Sachen eben nachgestellt. Also die Flucht vor den Gläubigern, dass er eben durch den Wald davonrennt. Das ist so also ein bisschen in Anspielung an ein überzeichnetes romantisches Bild, wie Caspar David Friedrich auch in die Ferne schaut. Und dann haben wir uns aber auch bemüht, da haben wir in einem Parkhaus in Berlin gedreht, Messe Nord ICC, ist ja direkt bei euch beim RBB, und haben den Weber auf diese Weise auch in die Moderne überführen wollen, ins Urbane und so ein bisschen auf einer visuellen Ebene das auch aufgreifen wollen, dass Weber eben auch für einen modernen Künstlertypus steht.
Was macht ihn modern?
Also erstmal die Art und Weise, wie er schon zur damaligen Zeit komponiert hat, so in verschiedenen Szenen. Also man könnte sagen, 100 Jahre bevor es das Medium Film überhaupt gab und entsprechend dann auch Filmmusik, hat Weber im Grunde genommen schon Filmmusik, nur eben ohne sichtbare Bilder geschrieben. Diese schnellen szenischen, dramaturgischen Wechsel. Und dann ist Weber, der Musik aus dem Volk entnommen hat, dem Volk zurückgegeben hat, für das Volk Musik geschrieben hat, eine Art Künstlertypus, den es heute immer noch gibt, dass man eben nicht sehr hochkomplexe, konstruierte Avantgarde-Musik schreibt, sondern sich vor allem auch bei seiner Hörerschaft daran interessiert, dass man die breite Bevölkerung anspricht, indem man eben auch ihre Lieder bedient und auch ihre Tänze aufgreift.
Ihr habt Experten, Expertinnen und Künstler und Künstlerinnen interviewt, zum Beispiel die Sängerin Regula Mühlemann, den Komponisten und Klarinettisten Jörg Wiedmann. Haben die Expertise in Bezug auf Weber?
Ja, auf jeden Fall.
Eine besondere Expertise.
Deswegen haben wir die auch ausgewählt. Also Jörg Wiedmann ist, Ich habe das noch nie in meinem Leben gesehen, dass jemand mit seiner linken Hand am Klavier den Orchesterpart spielt und mit der rechten Hand dazu noch parallel Klarinette. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Es geht wahrscheinlich auch nur, also ich hatte auch mal alibimäßig ein bisschen Klarinette im Studium, aber mit bestimmten Griffen, und das hat gerade gepasst. Und das hat er so, als wäre es das Normalste der Welt, völlig selbstverständlich gemacht. Und er hat wirklich diese gesamte Partitur im Kopf aus den Klarinettenkonzerten, aber auch die Opernpartitur des Freischützes, setzt sich ans Klavier, spielt uns dann was an, wie es im Orchester zugeht, wie es Weber auch hätte machen können, Alternativen, aber nein, er macht dann das. Also das war wirklich sehr beeindruckend, wie jemand, der sich so intensiv mit Weber beschäftigt hat, das alles so präsent hat und in so einer Interviewsequenz das dann auch mal eben so abrufen kann.
Ja, die Begeisterung von Jörg Wiedmann, die kommt auch schön rüber in dem Film. Und dann tritt ein Bariton auf, Aeneas Humm, junger Bariton, der singt Weber-Lieder. Ich habe erst vor kurzem hier tatsächlich auf Radio 3 ein paar Weber-Lieder, Kunstlieder kennengelernt, als Weber als Liedkomponist. Die sind nicht so verbreitet, die Weber-Lieder, oder?
Nee, absolut nicht. Und es gibt ungefähr, je nach Definition und Zählung, 80 bis 100 Lieder von Karl Maria von Weber. Und ja, also mir sind die auch erst mit diesem Film begegnet. Ich habe dann mal so im Internet geguckt, was gibt es denn noch an Weber? Und dann ist es ja auch so die Frage, was kann man aufführen? Also wir schaffen es jetzt nicht, mit unserem Budget und unseren filmischen Möglichkeiten die ein oder andere selten gespielte Opernouvertüre dann natürlich für den Film aufzuführen. Das geht nicht, aber eine Pianistin und ein Sänger in diesem Fall, das ist dann schon möglich. Und dann haben wir eben uns sehr relevante Lieder auch ausgewählt, die für bestimmte Abschnitte von Webers Leben stehen, und konnten die dann eben auch visualisiert dann festhalten.
Du hast jetzt gerade Budgets angesprochen. Mhm. Welche Herausforderungen gab es denn bei der Finanzierung dieser Jubiläumsproduktion im aktuellen Fernsehmarkt?
Ja, also man sieht diese Filme und man denkt immer, das ist selbstverständlich, aber es wird einfach immer, immer schwieriger, solche Filme auch finanziell zu stemmen, teilweise auch unmöglich. Es gibt auch durchaus mal Fälle, dass man schon sehr viel Arbeit investiert hat und muss dann so ein Projekt doch noch absagen. Mhm. Die Kosten werden höher, gerade sind wieder Verhandlungen mit den Gewerkschaften im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da ist meines Wissens nach auch nicht auf der Agenda, dass man seit 2021 mal solche Budgets vielleicht auch mal anhebt für solche Musikdokumentarfilme, die wurden seitdem nicht erhöht, aber gleichzeitig gibt es dann so freie Leute, die bei solchen Projekten mitarbeiten, wie Kamera, wie Ton, wie Schnitt und so weiter. Das Gehalt hat sich von denen gesteigert und das Autorenhonorar zum Beispiel ist auch seit 2021 nicht angehoben worden.
Ja, ihr arbeitet, also Holger Preuße und Philipp Kiering, als Duo, als Musikdokumentationsfilmduo. Ihr seid ja schon eine Weile unterwegs. 13 Filme habt ihr gemacht zusammen?
Genau, also 12 Filme zusammen. Einen habe ich mit einem anderen Kollegen zusammen gemacht. Wir arbeiten sehr regelmäßig und sehr intensiv zusammen, ja.
Wie teilt ihr euch die Arbeit untereinander auf?
Also es ist eigentlich bei jedem Film so ein bisschen anders. Also es gibt diese Prozesse, mal schreibt der eine das Drehbuch ein bisschen vor und dann ergänzt der andere und mal geht es genau andersherum. Und dann ist es einfach sehr fruchtbar, dass wir uns fortlaufend immer sehr viel austauschen und das reflektieren, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, die richtigen Protagonistinnen und Protagonisten auszuwählen oder welche Musikerinnen und Musiker sind gerade besonders für einen bestimmten Komponisten und seine Stücke geeignet. Oder wie kann man was gemeinsam visualisieren? Also da tauschen wir uns sehr viel aus und das macht auch sehr, sehr viel Spaß. Und ja.
Welche Überraschung gab es denn jetzt, wenn wir nochmal auf den aktuellen Weber-Film gucken, Der Freigeist? Was hast du selber Neues gelernt? Du hast ja gesagt, sehr viel, also hast dich da eingearbeitet, aber was war so was Überraschendes, was Zentrales?
Also ich hatte Weber immer so ein bisschen für mich abgespeichert als jemand, der ein bisschen konservativere Musik geschrieben hat und in der frühen Romantik so eingequetscht war zwischen der Klassik und der sich dann entwickelnden Romantik bis hin zur Moderne. Aber Weber war doch ein sehr verrückter Typ, getrieben, innerlich sehr unruhig, auch sehr chaotisch, der immer wieder sehr unkonventionelle Wege auch gewählt hat, auch teilweise völlig gegen den Musikmarkt. Mit allen Konsequenzen, zum Beispiel, dass er bei seiner Oper Oriante dann 20.000 Mark Schulden angehäuft hat, aber er war eben von seinem Werk überzeugt, dass er in jungen Jahren mit 17 in Breslau eine sichere Anstellung aufgegeben hat, weil er einfach mit der künstlerischen Leistung des Orchesters überhaupt nicht einverstanden gewesen ist. Also er ist wirklich gnadenlos gewesen, was seine Kunst angeht, hat das ohne Kompromisse betrieben, und der späte Erfolg ja dann im Konzerthaus in Berlin mit dem Freischütz, das ist vielleicht dann auch so ein bisschen die Einlösung dieses langen Versprechens, dem er über Jahre hinweg hinterhergerannt ist.
Also diese Chuzpe, die muss man auch erstmal haben, ne?
Absolut, ja. Auch diese Überzeugung und den Glauben an seine eigene Kunst, also das finde ich schon sehr bewundernswert. Gleichzeitig hat er natürlich sicherlich auch gemerkt, dass er mit diesen Volksliedern, die er eben doch auf eine sehr neue Weise auch in die Kunstmusik integriert, Teil seiner eigenen Musiksprache werden lässt, dass er damit eben auch einen Nerv seiner Zeit trifft. Und was eben dann bis dahin reichte, dass eben beim Freischütz zum Beispiel auch ein gewisser Hype ausgelöst worden ist. Also es ist ein bisschen überspitzt formuliert, war da ein Zitat zum Beispiel. Selbst Hunde haben Melodien aus dem Freischütz auf der Straße gebellt.
Jault.
Und es gibt aber auch zum Beispiel das Freischützbier zu kaufen oder Tabakverpackungen mit Motiven aus dem Freischütz und irgendwelche anderen Produkte. Also wenn man sich vorstellt, wir gehen heute in den Supermarkt und finden dann plötzlich aus der neuesten Oper eines Gegenwartskomponisten Motive aus einer Oper. Also sowas ist heute unvorstellbar, aber das damals eben nicht.
Und damals zeigt war ja auch die Oper praktisch der Film.
Genau, ja. Das war der Film von damals, ja.
Der Freigeist Karl Maria von Weber, so heißt die Dokumentation von Holger Preuße und Philipp Quiring. Heute Abend wird der Film auf Arte ausgestrahlt, heute um 23:25 Uhr und auch zu sehen in der Arte Mediathek bis zum 2. September.